Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Und mit den sehr unterschiedlichen Reaktionen auf die Bund-Länder-Beschlüsse von gestern Abend. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über Ideen der EU für mehr finanzielle Gleichheit zwischen Männern und Frauen im Arbeitsleben und schauen auf die Finanzlage bei der Lufthansa. Wir starten, wie gesagt, mit der Lockerung des Lockdowns. Die haben Bundeskanzlerin Merkel und die Bundesländer gestern Abend beschlossen. Aber es wird nach einer komplizierten Matrix mit vielen Wenn-Dann-Formulierungen und viel Spielraum für die Länder gelockert. Was es nicht gibt, ist eine großflächige Öffnung zum Beispiel aller Geschäfte. Die Reaktionen darauf aus der Wirtschaft fasst Johannes Kuhn zusammen.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier zieht erwartungsgemäß eine positive Bilanz.
Also aus Sicht der Wirtschaft wurde viel erreicht.
So Altmaier bei RTL. Die Wirtschaft selbst sieht das etwas anders. Der Industrieverband BDI kritisiert zum Beispiel, dass die Empfehlungen der Wirtschaft kaum in die Beschlüsse eingeflossen seien. Der Einzelhandel hat zwar jetzt mehr Klarheit, ist aber enttäuscht. Ab kommender Woche ist höchstens Terminshopping möglich. Einzig Buchhandlungen, Baumärkte und Gartencenter dürfen uneingeschränkt öffnen. Das sei unverständlich, findet Stefan Gent vom Einzelhandelsverband HDE.
Warum darf ein Unterhaltungselektronikfachmarkt ein Möbelhaus nicht öffnen oder auch ein Kaufhaus, ein Modehaus in der Innenstadt, wo übrigens viel investiert wurde, Lüftungsanlagen, Hygienekonzepte da sind? Das können unsere Händler nicht mehr verstehen. Und insofern ist es leider kein Öffnungsszenario, sondern ein Schließungsszenario, was man weiter vollzogen hat.
Die unsichtbare Pleitewelle rolle nun weiter, so Gent auf einer FDP-Veranstaltung. Das Eigenkapital sei vielfach aufgebraucht, die Hilfen kämen zu spät an. Ähnliche Töne kommen aus dem Hotel- und Gastgewerbe. DEHOGA-Präsident Guido Zöllig findet es inakzeptabel, dass es weiter keine Öffnungsstrategie für die Branche gibt. Die Bund-Länder-Runde hatte lediglich beschlossen, dass zum Frühlingsanfang die Außengastronomie unter Auflagen öffnen darf. Der Tourismusverband DTV zeigt sich so wörtlich ratlos und Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer kommt zu dem Fazit, es wäre mehr drin gewesen, hätte sich die Politik nicht so starr auf die Inzidenzwerte fixiert. Kritik am Corona-Stufenplan äußert auch Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, allerdings aus ganz anderen Gründen. Er befürchtet, dass die vereinbarten Öffnungen mittelfristig zu einem neuen Lockdown führen.
Die Politik muss eine Abwägung treffen zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Grundrechten. Und aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive befürchte ich, war die Entscheidung gestern fürs gesamte Jahr 2021 eher negativ als positiv, weil es eben die Wahrscheinlichkeit eines Jojo-Effekts erhöht.
So Fratscher auf einer Podiumsdiskussion der Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute. Fratscher befürchtet, dass die deutsche Wirtschaft 2022 nicht aus der Krise herauswachsen kann. IFO-Präsident Clemens Fuß wiederum ist zumindest kurzfristig optimistischer. Die Erholung sei zwar gebremst, aber im ersten Quartal sei zumindest kein Konjunktureinbruch zu erwarten.
Das heißt fürs Wachstum auch, dass wir wohl im ersten Quartal nahe bei Null landen. Vielleicht kommt auch ein bisschen was Positives heraus, wir liegen knapp unter Null, aber ich würde erwarten, wir landen bei Null.
Eine Langfristprognose ist das noch nicht, zumal viele Faktoren noch unbekannt sind. Derzeit gibt es zum Beispiel unterschiedliche Prognosen, wie sich die Insolvenzen nach der Pandemie entwickeln. Also wie viele tausend Firmen sofort zusammenbrechen, wenn im Laufe des Jahres die Insolvenzantragspflicht wieder greift. Die Überbrückungshilfen der Bundesregierung trieben viele Firmen in eine Eigenkapitalkrise, warnt Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.
Man rettet nicht die Unternehmer eigentlich, sondern man rettet ihre Fremdkapitalgeber. Nicht, wenn die Vermieter von Immobilien, die Leasinggesellschaften, die Banken, die werden über die Fixkostenzuschüsse unterstützt, aber der Unternehmer mit seinem oder die Unternehmerin mit ihrem Eigenkapital nicht. Wenn wir uns Investitionen wünschen, dann werden in diesen stark betroffenen Branchen viele Unternehmen keinen Kredit kriegen von ihren Banken, weil das Eigenkapital aufgezehrt ist.
Die Aussichten sind also ungewiss, genau wie Details zur Teststrategie. Denn Arbeitgeber sollen laut Beschluss ihren Mitarbeitern künftig Schnelltests zur Verfügung stellen. Arbeitgeberverband Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.
Es gibt eine Reihe von offenen Fragen, beispielsweise wie die Kosten oder die Verfügbarkeit von Impf- oder Teststoffen, die kann man klären. Wenn die Politik ein faires Angebot macht, dann sind wir als Arbeitgeber bereit, für ein gesunderes Deutschland und für eine raschere wirtschaftliche Genesung das Notwendige zu tun.
Kurz, in den Gesprächen mit der Bundesregierung, die für morgen Nachmittag angesetzt sind, geht es einmal mehr ums Geld.
Ein Beitrag von Johannes Kuhn mit Stimmen aus der Wirtschaft nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern für die nächsten Wochen. Die Beschlüsse umfassen unter anderem einen Schnelltest pro Woche für jeden Menschen in Deutschland und das kostenlos. Die Frage, wie und von wem das geleistet werden kann, steht da im Raum. Einen konstruktiven Vorstoß aus der Wirtschaft gibt es. Die Karlsruher Drogeriemarktkette DM bietet in Baden-Württemberg künftig Schnelltests auf Freiflächen vor rund 250 Filialen an. Einen ersten Testlauf gab es heute am Firmensitz. Theo Jägersberg hat sich das angeschaut.
Ein blaues Zelt steht vor der DM-Zentrale in Karlsruhe. Darauf steht Schnelltestzentrum. Zwei Frauen in Schutzanzügen nehmen bei einer Journalistin einen Abstrich aus der Nase. Ein paar Minuten später kommt Gesundheitsminister Manne Lucher mit seinem Tross und macht sich ein Bild von der Teststation, die in ein paar Wochen vor ganz vielen DM-Filialen stehen soll. Die Landesregierung und die Drogeriemarktkette sind jetzt Kooperationspartner in Sachen Schnelltests. Manne Lucher.
Weil wir auf große Kapazitäten in nächster Zeit angewiesen sind, sind wir um jeden froh, der verbindlich, verlässlich, seriös, professionell mit uns abgestimmt diese Angebote macht. Und das macht DM.
Schnelltests seien Teil der Öffnungsstrategie, die gestern auf der Ministerpräsidentenkonferenz verabschiedet worden sei, so der Minister. Für DM-Chef Christoph Werner ist wichtig zu betonen, dass sein Unternehmen dazu beitragen will, dass die Menschen wieder ein Stück Normalität erleben können.
Mit dieser Initiative jetzt von DM Drogeriemarkt in Zusammenarbeit mit der Landesregierung geht es ja darum, mehr Angebot für die Menschen zu schaffen, damit niederschwellig schnell Tests durchgeführt werden können.
Die Teststellen von DM sollen vor rund 250 Filialen im Land errichtet werden. Aber das Konzept könne auch bundesweit in den mehr als 2000 Läden umgesetzt werden. Dazu soll jetzt vor allem die Belegschaft in den Filialen von Fachleuten geschult werden. Spätestens Ende März soll es mit dem Betrieb losgehen. Minister Lucher setzt darauf.
Die Testung gibt uns den Hinweis, muss ich Abstand halten, weil ich vielleicht infiziert bin. Ich glaube, da liegen wir ganz richtig und wir erweitern sozusagen mit jedem Öffnungsschritt dieses Angebot, einen Hinweis zu bekommen, dass ich Distanz halten muss, weil ich vielleicht infiziert bin.
Die Kosten für die Tests soll voraussichtlich der Bund übernehmen. Der hat in Aussicht gestellt, jedem Bürger einen kostenfreien Test pro Woche zur Verfügung zu stellen. Stolz präsentiert DM-Chef Werner die DM-App, die jeder installiert haben muss, der sich bei DM zukünftig testen lassen wird. Ein positives Ergebnis wird an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Christoph Werner hofft, dass seine Initiative andere motivieren wird, nachzuziehen.
Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit wir möglichst schnell da rauskommen. Und wenn andere Händler sich dem anschließen werden, umso besser. Je mehr die Menschen getestet sind, umso weniger wird es Infektionsketten geben, die letzten Endes wieder dazu führen, dass in diesem Stufenplan, der gestern auch vorgestellt wurde, diese sogenannte Notbremse wieder gezogen werden muss.
Auch Minister Lucher hofft, dass bald noch weitere Angebote aus der Wirtschaft kommen werden, sich der neuen Teststrategie anzuschließen.
Theo Jägersberg über den Vorstoß der Drogeriemarktkette DM, künftig Menschen auf das Coronavirus zu testen. Schnelltests könnten in Zukunft auch wichtig werden für weitere Öffnungen der Wirtschaft. Selbst bei Inzidenzen von 50 bis 100 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sollen sie ab dem 22. März zum Beispiel Kinobesuche ermöglichen, frühestens. Auch kontaktfreier Sport im Inneren wird frühestens dann wieder erlaubt sein, also zum Beispiel in Schwimmbädern. Die leiden wie viele Betriebe wirtschaftlich unter dem Lockdown, auch wenn sie oft kommunal gestützt werden. Vivien Leuer hat sich das in Nordrhein-Westfalen angeschaut.
Es ist einfach eine lange Zeit und sicherlich kriegen wir gespiegelt, dass viele unserer Mitarbeiter jetzt gerne wieder arbeiten würden.
Claudia Heckmann ist die Chefin der Kölnbäder und damit von 12 Schwimmbädern sowie knapp 300 Mitarbeitern. Seit dem 2. November verwaltet sie allerdings größtenteils geschlossene Betriebe. In den ersten Wochen des Lockdowns haben viele Bäder ihre jährlichen Grundreinigungen durchgeführt, Wasser ausgetauscht, die Heizungen heruntergedreht, um Kosten zu sparen. Die fehlenden Einnahmen schmerzen allerdings.
Also die Verluste werden insgesamt dann trotzdem höher sein als in den Jahren davor.
Schon in normalen Jahren sind Schwimmbäder ein meist kommunales Zuschussgeschäft. Kaum ein Bad kann kostendeckend geführt werden. Claudia Heckmann ist auch Präsidentin des Schwimmverbands NRW und kennt die prekäre Lage so mancher Betriebe. Zum Glück, sagt sie, gibt es die staatlichen Corona-Hilfsprogramme. Hilfsgelder sind also zwar in Aussicht, aber
das bedeutet jetzt trotzdem, dass man so viel liquide Mittel braucht, um diese Strecke zu überstehen. Ich glaube schon, dass auch einige Bäder dies nicht überleben werden.
Auch der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister Peter Hartzheim befürchtet schwere Folgen, sollten Bäder nicht bald wieder öffnen dürfen. Sein Verband hatte zusammen mit der Bäderallianz Deutschland in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Öffnungsperspektive für Schwimmbäder gefordert. Vergebens.
Da Schwimmen auch ein Kulturgut ist, sollten wir da möglichst schnell wieder rankommen.
Allein die Zahl der ausgefallenen Schwimmkurse sei schon jetzt so hoch, dass viele von einer Generation der Nichtschwimmer sprechen. Hinzu kommen die wirtschaftlichen Belastungen für die Schwimmbadbetreiber wie auch die Mitarbeiter. Denn nicht alle Schwimmmeister arbeiten für kommunale Bäder und erhalten ihr Kurzarbeitergeld aufgestockt.
Ich habe also Kollegen in Sachsen zum Beispiel, die jetzt bei Privatbetreibern sind oder Hotelschwimmbädern oder die jetzt private Rechtsformen tragen, teilweise 30-40% Gehaltseinbußen haben. Das sind dann 600-700 € im Monat. Das ist schon heftig.
Auch den vielen Freiberuflern und Saisonkräften, auf die fast jedes Bad angewiesen ist, geht es aktuell schlecht.
Vivien Leue war das. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Corona. Der Impfstoff von AstraZeneca kann nun auch an über 65-Jährige verimpft werden. Die Ständige Impfkommission beurteilte die Lage neu mit Blick auf aktuelle Studien. Unterdessen hat die EU offenbar erstmals den Export des Impfstoffs der Firma blockiert. Es sollte von Italien nach Australien gehen. Moritz Pompel weiß mehr.
Das Veto für die Ausfuhr hat Italien eingelegt. Das Land hat verhindert, dass 250.000 Dosen an AstraZeneca-Impfstoff nach Australien exportiert werden. Das bestätigen EU-Kreise nach einem Bericht der Financial Times. Es ist das erste Mal, dass die EU den Export von Impfstoffen stoppt. Grundlage dafür ist ein Ende Januar eingeführtes System zur Exportkontrolle. Pharmakonzerne, die der EU Lieferungen schuldig sind, müssen Ausfuhrgenehmigungen beantragen, bevor sie Impfstoffe in andere Länder verkaufen. AstraZeneca steht in der Kritik. Die Firma hatte angekündigt, bis Ende März nur die Hälfte der versprochenen Impfstoffmenge an die EU zu liefern. Ausgenommen von dem System der Exportkontrolle sind einige Partnerländer der EU, wie die Schweiz oder Israel, sowie Entwicklungsländer. In andere Länder kann die EU den Export aber verweigern. Zuständig für die Ausfuhrgenehmigungen bzw. ein Veto sind die Länder, in denen der Impfstoff hergestellt wird. In dem Fall kommt das Veto aus Italien. Dort hat AstraZeneca einen Sitz in der Nähe von Mailand. Italien hatte die EU Ende letzter Woche über das Veto informiert und das Vorgehen gemeinsam abgestimmt.
Moritz Pompel berichtete. Männer und Frauen werden nicht gleich bezahlt, auch nicht, wenn sie den gleichen Job machen und die gleiche Anzahl an Stunden arbeiten. Das ist überall in Europa so. Und daran hat sich in den vergangenen Jahren auch wenig geändert. Jetzt will die EU-Kommission einschreiten, ihr Mittel der Wahl, Transparenz schaffen. Peter Kapern erklärt, wie das funktionieren soll.
Seit 1957 gilt in der Europäischen Union der Grundsatz, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden müssen. Doch die Realität ist längst noch nicht mit den Vorschriften in Übereinstimmung, wie Eurostat jüngst errechnet hat. Frauen werden danach deutlich schlechter bezahlt als Männer.
The gender pay gap in Europe is stubbornly stuck at 14%.
Der Gender Pay Gap, die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen mit gleicher Arbeit, so EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova, liege in der EU bei scheinbar unverrückbaren 14%. Und das ist nur der Durchschnitt. In manchen Ländern liegt die Differenz weit höher, bei bis zu 30%. Und auch Deutschland leistet sich nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit 19% einen besonders großen Gender Pay Gap. Um endlich den Grundsatz der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit durchzusetzen, hat die EU-Kommission heute einen neuen Richtlinienvorschlag präsentiert. Wird er umgesetzt, bringt er Arbeitgebern neue Pflichten und Arbeitnehmern neue Rechte. Alle Arbeitnehmer in Europa sollen das Recht bekommen, das sie in Deutschland bereits haben, nämlich Informationen darüber erhalten zu können, wie das generelle Gehaltsniveau für ihre Tätigkeit in ihrem Unternehmen ist. Die Realität hat aber gezeigt, dass Arbeitnehmer häufig davor zurückschrecken, ihren Chef um Gehaltstransparenz zu bitten. Deshalb will die EU für alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern eine Informationspflicht einführen. Jährlich sollen sie offenlegen, welche Gehaltsunterschiede es bei Mitarbeitern gibt, die dieselbe Arbeit machen. Arbeitgeber dürfen außerdem in Einstellungsgesprächen nicht mehr nach dem früheren Gehalt der Bewerber fragen, um dann einen allenfalls geringen Aufschlag anzubieten. So soll verhindert werden, dass eine zu geringe Bezahlung von Frauen immer weiter in die Zukunft verlängert wird. Und jenen Frauen, die schlechter bezahlt werden als ihre Kollegen, will die EU-Kommission zudem ein Recht auf Schadenersatz einräumen.
We are strengthening the confidence of workers to act, including to demand compensation in front of the court, either individually or collectively.
Wir stärken Frauen, die schlechter bezahlt werden als Männer, den Rücken, so Vera Jourova, damit sie sich wehren, bis hin zu Schadenersatzforderungen vor Gericht, sei es individuell oder gemeinsam. Im Europaparlament erntete der Kommissionsvorschlag Zustimmung bei Sozialdemokraten, Grünen und den Christdemokraten. Damit der Richtlinienvorschlag Realität wird, müssen aber auch die Mitgliedstaaten zustimmen.
Peter Kapern aus Brüssel über die Pläne der EU-Kommission für eine gerechtere Bezahlung von Frauen. Auf Webseiten im Internet surfen beinhaltet heute für viele Menschen häufig zu klicken und zu klicken und zu klicken. Es geht um die Abwahl sogenannter Cookies, die einen über viele Webseiten hinweg durchs Netz folgen, wenn man sie denn lässt. Ziel, den Kunden oder die Kundin möglichst genau zu vermessen als Werbeziel. Seit geraumer Zeit gehen Browseranbieter wie Mozilla oder Apple aber dazu über, solche Cookies von Drittanbietern auszuschließen. Nun auch der wohl mächtigste unter den Werbedatengiganten, nämlich Google. Die Frage steht im Raum, was hat der Konzern davon? Sandra Pfister berichtet.
Google macht diesen Schritt nicht freiwillig. Cookies sind schon lange angezählt. Erst durch Adblocking-Tools die Werbung blockieren. Und jetzt setzt die Datenschutzgrundverordnung allen Cookiesammlern zu, weil Kunden der Speicherung von Cookies formal zustimmen müssen. Deshalb sind Cookies zur Identifizierung von Kunden ohnehin ein Auslaufmodell. Und es kommt nicht überraschend, dass auch Google sich jetzt davon verabschiedet. Aber gibt Google als meistbenutzter Browser weltweit damit tatsächlich den Online-Werbemarkt auf, den es so deutlich dominiert? Nein, im Gegenteil. Google wird weiterhin Cookies sammeln, allerdings nur lokal auf unseren Computern. Wer Cookies haben will, also die Daten über unser Kaufverhalten, der kann nicht mehr auf die Daten einzelner User zurückgreifen, die identifizierbar wären, sondern Google packt Daten von Usern, die ähnliche Interessen haben, in einen Korb. Da gibt es dann welche mit Kindern, welche, die gerne Golf spielen und welche, die gerne Wanderurlaub machen. Angedacht sind wohl Pools von etwa 5000 Leuten. Und dieser Topf voller Daten wird dann an Unternehmen verkauft. Der einzelne Nutzer wird Teil einer sogenannten Kohorte, würde also in der Gruppe untergehen. Für viele, gerade kleinere Unternehmen, bedeutet das, individuell zugeschnittene Werbung wird viel schwieriger. Es gibt viel mehr Streuverlust. Für Google bedeutet das noch mehr Macht. Statt nur noch Marktführer bei Online-Werbung wird Google über den Browser Chrome jetzt auch Gatekeeper. Bislang sammelten viele Firmen über Third-Party-Cookies Daten unterwegs selbst, wie Wegelagerer, ein. Jetzt sammelt Google diese Cookies zentral ein und wird dadurch potenziell mächtiger als vorher. Die werbetreibenden Unternehmen können sich von Google nur dann unabhängig machen, wenn sie einen eigenen Datenpool aufbauen. Das könnte nach und nach geschehen, indem sie durchsetzen, dass ein Login bei einer Firma als schweigende Zustimmung zum Tracken gilt.
Information von Sandra Pfister. Auch Google verbietet in Zukunft Cookies von Drittanbietern in seinem Browser Chrome. Wegen der Corona-Pandemie ist Deutschlands größte Airline Lufthansa vergangenes Jahr beinahe pleite gegangen. Der Staat sprang ein. Das wirtschaftliche Modell trägt natürlich derzeit trotzdem nicht. 2020 verbuchte die Lufthansa einen Rekordverlust. Der Konzern gibt sich aber optimistisch. Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
Virtuell hatte die Lufthansa zur Bilanzpressekonferenz geladen. In diesen Zeiten nichts Ungewöhnliches. Doch für Carsten Spohr offenbar schon. Der Lufthansa-Chef, der inzwischen mehr als ein Vierteljahrhundert dem Konzern angehört, hatte sich dazu mit seinem Team im First-Class-Terminal am Frankfurter Flughafen eingefunden.
Ich hätte mir nie vorstellen können, einmal morgens um 10 Uhr, wenn an normalen Tagen mit der ersten Welle unserer Langstreckenabflüge hier Hochbetrieb herrscht, hier in einem menschenleeren Terminal zu stehen. Und ich hätte mir nie vorstellen können, einen Verlust in Höhe von 5,5 Milliarden Euro verkünden zu müssen und auf ein Jahr zurückzublicken, in dem wir 2/3 unseres Umsatzes verloren haben, 3/4 unserer Passagiere und um 1/5 unserer Belegschaft kleiner geworden sind.
Unter dem Strich stand sogar ein Verlust von 6,7 Milliarden Euro. Der Umsatz ist auf 13,5 Milliarden Euro zusammengeschnurrt. 110.000 Mitarbeiter waren am Jahresende noch weltweit beschäftigt. Nur die Frachtsparte schrieb schwarze Zahlen. Sie verbuchte sogar ein operatives Rekordergebnis von 772 Millionen Euro. Doch Spohr blickt nach vorn. Im laufenden Jahr rechnet er im Schnitt zwar mit einer Kapazität von allenfalls 50% im Vergleich zu 2019, aber ab dem Frühsommer könnte der Kranich vielleicht wieder durchstarten.
Wie stark genau die Nachfrage letztendlich sein wird, hängt davon ab, wie schnell Tests und Impfstoffe flächendeckend verfügbar sind und wie schnell dadurch Reisebeschränkungen weltweit zurückgenommen werden. Und ich möchte auch hier noch einmal den Appell an die Politik richten. Wir brauchen internationale digitale Tests und Impfnachweise, um den Menschen das Reisen wieder zu ermöglichen.
Dabei setzt die Lufthansa vor allem auf touristische Reisen. Denn Geschäftsreisende, bisher 3 von 10 Passagieren, werden sich vorerst wohl noch zurückhalten. Für 2021 fühlt sich das Unternehmen, das im vergangenen Jahr nur mit Staatshilfe überleben konnte, gut gerüstet.
Es ist jetzt bereits absehbar, dass wir nicht die gesamten 9 Milliarden Stabilisierungsmittel aller unserer Heimatstaaten brauchen werden. Es gilt weiterhin dabei unser Bestreben, lieber beim Kapitalmarkt als beim Steuerzahler verschuldet zu sein.
Deshalb hat die Lufthansa inzwischen auch den Kredit über 1 Milliarde Euro der KfW zurückgezahlt. Die Krise wolle man nutzen, um sich zu redimensionieren, sich effizienter und nachhaltiger aufzustellen, sagte der Lufthansa-Chef. Das kommt bei den Börsianern gut an, so meint Commerzbank-Analyst Stefan Schöppner.
Es wird relativ lange dauern, bis die Lufthansa wieder in dem Maße fliegt, wie sie vor der Krise geflogen ist. Die Erträge werden aber schon früher zurückkommen. Das ist ja auch notwendig.
2022 wolle man wieder profitabel sein, sagte Spohr. Dazu wird zum einen die Flotte weiter verkleinert, aber auch die Zahl der Mitarbeiter soll weiter schrumpfen auf 100.000. Das soll möglichst über innovative Teilzeitmodelle geschehen. So habe man die Chance, zumindest die Menschen an Bord zu halten. Das aber muss die Lufthansa noch mit den Gewerkschaften aushandeln.
Brigitte Scholtes über die Bilanz der Lufthansa, die einen Rekordverlust verbucht. Frage an unsere Börsenreporterin Claudia Werle. Das Ergebnis war sicherlich erwartbar. Wie fällt die Reaktion am Aktienmarkt aus?
Eindeutig. Kein Wunder bei diesen tiefroten Zahlen, dass die Lufthansa-Aktien verkauft werden. Sie geben 3,5% nach heute.
Es haben heute noch einige andere Unternehmen Jahreszahlen vorgelegt. Welche sind besonders erwähnenswert?
Ich fange mal mit Vonovia an, dem Immobilienkonzern. Die Geschäfte laufen in diesen Corona-Zeiten gut. Unter anderem hängt dies mit steigenden Mieten zusammen. Aktionäre dürfen sich auch über eine Dividende freuen. In diesen Zeiten ist das ja keine Selbstverständlichkeit. Aktien von Vonovia sind 1% im Plus. Auch beim Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck sind Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr gestiegen. Merck stellt unter anderem so ganz hochspezialisierte Filter für die Herstellung des vom Covid 19-Vakzins benötigten Lipide bereit. Es wird auch mit Hochdruck am Ausbau der Kapazitäten gearbeitet. Merck-Aktien pendeln jetzt allerdings so um den Vortageschluss. Ja, und der Konsumgüterhersteller Henkel ist mit blauem Auge durch die Krise gekommen. Die Klebstoffsparte bekommt die rückläufige Nachfrage aus der Industrie zu spüren. Wasch- und Reinigungsmittel hingegen sind gefragt. Aktien von Henkel fast 2% im Plus.
Gestern Abend hat die Deutsche Börse geprüft, wie sich die Indizes der DAX-Familie künftig zusammensetzen. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, diese regelmäßige Überprüfung ist mehr als ein formaler Akt. Einfach deshalb, weil sich große Versicherungen und Fondsgesellschaften am DAX und an den anderen Indizes mit einem Teil ihrer Produkte orientieren. Das bedeutet, wenn sich die Zusammensetzung der Indizes ändern, müssen auch die Aktien entsprechend umgeschichtet werden. Die frühere Siemens-Tochter Siemens Energy wird in den DAX aufsteigen. Die Porsche SE steigt in den MDAX auf. Gleiches gilt für den Windanlagenbauer Nordex. Metro, Osram und die Arealbank werden künftig im SDAX gehandelt.
Und in seiner noch alten Form, wo steht der DAX heute?
Ja, der ist heute im Minus, kann sich am Nachmittag immerhin von seinem Tagestief erholen. Jetzt 0,2% tiefer bei 14.051 Punkten. Viele Anleger beobachten die steigenden Anleiherenditen mit Sorge. Lange Zeit spielte das Thema Inflation ja keine Rolle. Das ändert sich jetzt gerade. Und das wiederum wirft Fragen auf, beispielsweise wie die Notenbanken auf längere Sicht hin darauf reagieren werden, ist mit steigenden Zinsen zu rechnen. Es gibt einfach keine einfachen Antworten darauf.
Die OPEC, das Ölkartell, berät mit Partnerstaaten über Fördermengen. Was macht der Ölpreis und auch der Euro, Staatsanleihen und Gold?
Der Ölpreis steigt. Das passt amerikanische Leichtöl jetzt bei $63,59. Und der Euro kostet $1,2044. Die Umlaufrendite von -0,37 auf -0,35% gestiegen. Und die Feinunze Gold $1,718,27.
Vielen Dank, Claudia Werle, mit dem Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Silke Hane, danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch. Tschüss.